Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wahrscheinlich haben viele Europäer in den vergangenen zwei Jahren an der Durchsetzung des Brexit gezweifelt. Das Hin und Her war ja selbst für die Briten kaum noch zu durchschauen. Nun soll es aber am 31. Januar soweit sein. Das britische Parlament hat den Gesetzesentwurf zum Brexit ratifiziert. Am 29. Januar soll dann das EU-Parlament zustimmen, damit der Brexit endlich vollzogen werden kann. Bis Ende des Jahres wird in einer Übergangszeit versucht, eine Form, Verträge und Abkommen für die neuen Beziehungen zu finden. Die Sache ist also längst noch nicht abgeschlossen. Dass es letztendlich 3,5 Jahre dauern sollte, bis Großbritannien aus der EU austreten würde, das hat im Sommer 2016 zum Zeitpunkt des Referendums wohl kaum einer gedacht. Dass es so emotional werden würde, vielleicht schon eher. Wie hat sich das Land, wie hat sich die britische Gesellschaft seitdem verändert? Darüber habe ich mit dem Germanisten und emeritierten Cambridge-Professor Nicholas Boyle gesprochen und ihn gefragt. Jetzt, 5 Tage vor dem Brexit, ist es doch sehr ruhig in Großbritannien. Oder scheint das nur so?
Nein, ich glaube, das ist die Wirklichkeit. Die Hälfte der Bevölkerung ist deprimiert, hat nichts zu sagen. Die andere Hälfte ist eigentlich gleichgültig wie schon immer.
Also es schwankt zwischen Depression und Gleichgültigkeit. Das ist kein besonders positives Bild, das Sie da zeichnen.
Ja, aber der Brexit war nie ein positiver Begriff. Er war immer negativ aufgefasst.
Ja, aber für die Hälfte der Bevölkerung ja nicht, wenn man jetzt mal England sieht. Es war ja ungefähr immer 50-50 in England.
Naja, aber wofür hat man gestimmt? Es war eigentlich ein vages Gefühl des Unbehagens. Eigentlich eine Fantasie. Brexit war immer als eine Freiheitserklärung, Unabhängigkeitserklärung gesehen. Und Freiheit, Unabhängigkeit, wozu? Diese Frage wurde nie beantwortet. Also vor dem Referendum und ungefähr ein Jahr danach war durch das Wort Theresa Mays geprägt, Brexit heißt Brexit. Also man wusste nicht, was das Wort bedeutet. Es war ein leeres Wort. Eigentlich stehen wir immer noch vor dieser Leere. Keiner weiß, was Brexit bedeutet. Das wird erst ab dem 1. Februar sich entscheiden und deutlich werden.
Weil Sie eben die Worte Freiheit und Unabhängigkeit benutzt haben, das sind Begriffe, die im 18. und auch im 19. Jahrhundert für das Bürgertum eine ganz große Bedeutung hatten. Nun ist es so, dass England tatsächlich niemals eine bürgerliche Revolution in dem Stil hatte, wie Frankreich sie zum Beispiel hatte, wie auch Deutschland sie hatte und andere europäische Länder. Spielen deswegen diese Begriffe heute vielleicht sogar eine größere Rolle als bei uns zum Beispiel? Also sind die Worte so aufgeladen, weil es diese Revolution niemals gab?
Das könnte sein, aber man müsste nicht daraus schließen, dass diese Begriffe für die englische Bevölkerung eine ähnliche emotionale Bedeutung haben könnten. Sie sind kaum mehr als leere Worte, denn eine eigentliche Krise, Existenzkrise hat es in England nicht gegeben, wie das in Frankreich und auch in Deutschland der Fall war, als man von Revolution sprechen konnte. Brexit ist keine Revolution.
Aber ist es nicht so, dass es gerade für die Brexit-Befürworter sich tatsächlich, um jetzt auch mal dieses Wort zu benutzen, so anfühlt? Also die Befürworter und die Remainer, die eher bei der EU bleiben wollen, das sind ja zwei Modelle, die extrem stark zur Identifikation auch immer noch dienen.
Ja, die Identitätsfrage war immer da, aber sie war da, weil England aus ganz anderen Gründen an der eigenen Identität zu zweifeln hatte. Das hing für England vor allem mit dem Verlust des Empire und so weiter zusammen, nicht mit der Mitgliedschaft in der EU. Und die ganze EU-Frage ist ein Ersatz für dieses verlorene imperiale Denken.
Das wird ja immer wieder zitiert, dass dieser Verlust offenbar immer noch so schmerzhaft ist. Das sind ja nun schon fast 2 bis 3 Generationen, die das zurückliegt. Wie erklären Sie sich das, dass da immer noch diese Nostalgie, dieser Glanz so abfärbt?
Ja, das hat aber nichts mit persönlicher Erfahrung zu tun. Es hängt eher damit zusammen, dass die ganzen Institutionen des Königreichs seit 2, 3 Jahrhunderten eigentlich daraufhin konstruiert waren, dass ein Empire zu regieren war. Und das Parlament, das sich sozusagen sozusagen vor unseren Augen im Fernsehen aufgelöst hat in den letzten anderthalb Jahren, dieses Parlament und der ganze Verwaltungsapparat, der damit verbunden war, das war eigentlich so eingerichtet, dass es für die Verwaltung eines Weltreichs gedacht war. Und man weiß nicht mehr, wo das herkommt, aber man sitzt mit Monarchie und Parlament und alten Traditionen und auch mit dem Gedanken an, also das war ja nicht das Königreich selbst, also diese Gedanke, das ist die Einheit, zu der wir gehören. All diese Gedanken waren da, die eigentlich ein veraltetes Denkmodell bedeuteten.
Nun hat man in den letzten 3,5 Jahren sicherlich die Spaltung der Gesellschaft nicht aufheben können. Die wird immer noch da sein. Boris Johnson sagte vor kurzem, wir können den Streit und die Spaltung der vergangenen 3 Jahre hinter uns lassen und eine großartige, aufregende Zukunft schaffen. Von welcher großartigen, aufregenden Zukunft spricht er da? Und glauben Sie, dass das möglich ist?
Also keiner weiß. Das ist genau die Lehre, die begriffliche Lehre, von der ich gesprochen habe. Diese Zukunft ist ebenso leer wie früher der Gedanke Brexit. Man wusste nicht, was Brexit heißt und auch jetzt weiß man nicht, was diese glorreiche Zukunft heißen soll.
Was man aber doch sehr wohl weiß in England ist, dass zum Beispiel die soziale Durchlässigkeit extrem schwierig ist. Also England hat, glaube ich, doch deutlich stärker als andere europäische Länder ein Klassensystem, in dem man sich nicht wirklich bewegen kann. Warum gibt es denn da so wenig Verweise drauf? Warum gibt es da so wenig offensichtliche Bemühungen, das zu ändern?
Ja, Johnson und seine konservative Regierung haben sich das zum Ziel gesetzt, einigermaßen wenigstens die regionalen Unterschiede abzubauen. Damit hängt zum Teil wenigstens also die soziale Gespaltenheit zusammen, von der Sie gesprochen haben. Aber das ist wieder eine Ausrede oder eine Flucht vor dem eigentlichen Identitätsproblem und vor dem eigentlichen Verfassungsproblem in England, dass wir dieses Klassensystem mit einer vergangenen sozialen Ordnung zusammengehört.
Zu dieser vergangenen sozialen Ordnung gehört ja auch, dass gerade in der Wirtschaft und in der Politik die wichtigen Posten eigentlich immer von der Elite, um dieses Wort jetzt mal zu benutzen, besetzt werden.
Genau, also zum Beispiel von der Eton-Schule.
Genau, also dazu gehört Boris Johnson, dazu gehörte Theresa May, dazu gehören viele Managerposten
ja,
in der Wirtschaft.
Auch David Cameron.
Auch David Cameron, der für diesen Brexit letztendlich verantwortlich ist. Also,
nein, das ist Johnson, der dafür verantwortlich ist. Das war ein Kampf, eine Konkurrenz zwischen zwei Schulkameraden. Welcher von ihnen konnte Premierminister werden? Beide waren Eton-Schüler. Und Johnson, der anfangs unentschieden war, ob er für oder gegen den Brexit war, hat sich für den Brexit entschieden, weil er auf diese Weise Cameron von der Macht vertreiben konnte.
Und aber wie erklären Sie sich das? Also wenn wir jetzt mal von nur in England von 50% der Brexit-Befürworter, die es ja immer noch gibt, ich glaube, das Land ist nach wie vor genau so gespalten in diese ungefähr 50-50 Remainer und Brexiteers. Ja. Wie erklären Sie sich das, dass es dann doch so viele Leute gibt, die sich offensichtlich von diesen Eliten so eine großartige Zukunft versprechen?
Daraus, dass das Land immer noch so gespalten ist, dass die Zahlen sich kaum geändert haben, kann man schließen, dass man sich die wirklichen Folgen des Brexit überhaupt nicht vorgestellt hat. Also man weiß nicht, wofür man gestimmt hat, indem man für Brexit gestimmt hat.
Haben Sie das Gefühl, dass die Regierung oder auch andere Institutionen da ihrer Verantwortung vielleicht auch gar nicht nachkommen, das Volk darüber aufzuklären, was das denn jetzt eigentlich bedeutet und diese Spaltung dadurch auch nochmal vertieft wird?
Also Johnson hat sich von dieser Verantwortung losgesagt, denn er will ab dem 31. Januar darf das Wort Brexit nicht mehr fallen. Also erst in dem Moment, wo man anfängt, die Wirklichkeit zu spüren, da wird man also nicht mehr davon sprechen dürfen.
Wir reden ja jetzt nicht nur von einer Spaltung der englischen Gesellschaft, der britischen Gesellschaft, sondern auch von einer europäischen Spaltung. Ist denn die Stimmung immer noch so antieuropäisch bei so vielen Leuten?
Ich glaube nicht, dass sie antieuropäisch war und ist. Europa ist ja weit. Europa ist fremd, Europa ist Ausland. Das war die Emotion, die vielleicht vor allem in dem Referendum ausschlaggebend war. Wir wollen nicht von Ausländern regiert werden. So hat man es verstanden. Man hat es nie als, also die EU nie als kooperatives Unternehmen verstanden.
Ich würde gerne, Nicholas Boyle, noch mal kurz auf das, was Boris Johnson gesagt hat, zurückkommen, der von einer aufregenden und glanzvollen Zukunft gesprochen hat, jetzt vor ein paar Tagen. Was denken Sie denn, was passiert, wenn dieses Versprechen nach alter imperialer Größe, was es ja letztendlich ist, in den nächsten Jahren nicht eingelöst wird?
Ja, er hofft natürlich, dass wir alle das vergessen. Ich nehme an, dass eine der ersten Folgen wahrscheinlich sein wird, dass sich Nordirland von dem Königreich abtrennt oder wenigstens, dass ein Referendum in Nordirland stattfindet, wo man endlich und definitiv sich zur EU und zur Wiedervereinigung Irlands bekennt.
Immerhin könnte das eine Chance für Irland sein.
Ja, so sehe ich das. Ich bin ja irischer Staatsbürger und würde das natürlich bewillkommen.